Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Es ist schon auffällig, wo man auch hinsieht, 20er Jahre. Aber nicht 2020er Jahre, sondern 1920er Jahre. Ja, wir stecken mittendrin im Comeback der Roaring Twenties. Zumindest im Behaupteten. Wir wollen uns das mal genauer ansehen, gerade auch die musikalische Seite. Bei mir ist Bodo Morzek, Kultur- und Soundhistoriker am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und Autor des Buches Jugend, Pop, Kultur. Stichwort Roaring Twenties. Dieses Adjektiv Roaring, wenn man das übersetzt, röhrend, das ist ja schon ein klangliches. Wie sehr rührten denn dann die Twenties des 20. Jahrhunderts tatsächlich?
Ja, also diese Vergleiche, die eben angesprochen wurden, damit tun sich HistorikerInnen ja immer etwas schwer. Aber tatsächlich ist uns eine ganze Fülle von Klangbeschreibungen aus den 20ern überliefert. Es haben auch bestimmte Dinge damals begonnen, könnte man sagen. Es wurde also etwa in dem Jahrzehnt das Theremin erfunden, das erste rein elektronische Musikinstrument. Könnte also argumentieren, dass da gewissermaßen die Ära der elektronischen Musik begonnen hat, die sich dann bis zum Techno weiterverfolgen lässt. Und die Dekade war auch anerkanntermaßen regelrecht Musik verliebt. Also sowohl in der Oper und der Operette wurden damals Stimmwunder gefeiert. Es war aber auch eine goldene Dekade des Kabaretts. Also man denke etwa an so berühmte Lokalitäten wie Max Reinhardts Kabarett Schall und Rauch, Trude Hesterbergs Wilde Bühne in Berlin, aber auch in München gab es ganz berühmte über die Stadtgrenzen hinaus wie die 11 Scharfrichter etwa.
Wenn die 20er mit dem jetzigen Jahrzehnt verglichen werden, dann ist das ja auf der einen Seite ja fraglich, haben wir gerade gehört, aber auf der anderen Seite natürlich immer nicht nur positiv. Die Weimarer Republik ist ja auch eine Zeit der Radikalisierung. Der Nationalsozialismus warf seine Schatten voraus. Spielt das vielleicht auch eine Rolle, wenn wir über die 20er so sprechen?
Ja, unbedingt. Also es ist ja jetzt immer wieder auch ganz aktuell vom Hauch von Weimar die Rede. Und in der Regel denkt man da nicht an fröhliche Tanzmusik oder an die Blüten der Operette, sondern eher an das Jahrzehnt der Extreme, in dem sich also Dinge verdichtet haben, die dann in den 30er, 40er Jahren natürlich kulminiert sind. Sie gelten aber auch gerade aus dieser Rückschau, aus dem, was danach kam, als eine geradezu enthemmte Epoche unendlichen Vergnügens, weil man natürlich die danach kommenden 30er Jahre dagegen hält, in denen dann eben der Marschtritt der Kolonnen gedröhnt hat, was freilich jetzt auch nicht ganz richtig ist. Also es gibt auch historische Arbeiten, die hervorgehoben haben, dass durchaus auch in den 30er Jahren dann nicht die ganze Zeit im Volksempfänger nur Adolf Hitler gebellt hat, sondern dass da auch ganz viel Tanzmusik, Unterhaltungsmusik gelaufen ist, die dann Hörer nach 45 regelrecht im Rundfunk wieder vermisst haben. Das muss man dazu auch wissen.
Das war natürlich auch ein Ablenken von den schweren Zeiten. Gerade jüdische Musikschaffende haben die 20er Jahre mitgeprägt, besonders geprägt. Ist das nicht eigentlich das Charakteristischste dieses Jahrzehnts?
Ja, und das ist natürlich dann auch der Unterschied zu den 30er Jahren oder den 40er Jahren, wo solche Unterhaltungsmusik dann eben auch als Durchhaltemusik funktionell eingesetzt worden ist. Und die 20er sind dann fraglos auch das letzte Jahrzehnt einer jüdischen deutschen Kultur, die danach unwiederbringlich verloren geht und auch nach 45 bis heute ja so verloren gegangen ist. Man denke also einfach nur an Namen wie Kurt Weill, Franz Wachsmann oder Friedrich Holländer, der die unsterblichen Melodien zur Heinrich-Mann-Verfilmung Der blaue Engel komponiert hat. Also so ziemlich alle werden das von Marlene Dietrich gesungene Lied Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt im Ohr haben. Und viele dieser Komponisten haben damals für den größten Unterhaltungskonzern seiner Epoche gearbeitet, die UFA, tragischerweise muss man sagen, denn die wurde von dem sehr nazifreundlichen Medienunternehmer Alfred Hugenberg geleitet, der dann mit innerbetrieblichen antijüdischen Repressalien der Judendiskriminierung der Nazis eigentlich sogar noch vorausgeeilt ist. Glücklicherweise konnten sich dann einige von ihnen auch ins amerikanische Exil retten, der Regisseur Ernst Lubitsch etwa, und Exilanten, jüdische, deutsche Exilanten haben dann da auch wesentlich das Hollywood-Kino oder das Broadway-Theater geprägt.
Wenn wir nochmal zur Musik gehen, die Musik war vor allem ein Großstadtphänomen. Die Roaring Twenties feierten die urbane Kultur besonders enthusiastisch. Betrifft das dann nur die Musik?
Nein, also zur Soundsignatur dieses Jahrzehnts gehören dann auch ganz wesentlich Großstadtgeräusche. Die begegnen uns jetzt auch elektrisch verstärkt durch neue Aufnahmeverfahren. Etwa im Tonfilm, der seine erste Blüte auch in den 20ern erlebt, späterhin mit seinen Tonaufnahmen dann auch die alten Kinoorgeln oder die Klaviere ersetzt. Aber auch das Hörspiel etabliert sich da als eigenständige Kunstform und sogar die Literatur ist von Großstadtlärm und von Klangmetaphern geradezu erfüllt. Also die vernehmlichste Stimme ist wahrscheinlich die von Franz Bieberkopf, dem Helden von Döblins Roman Berlin Alexanderplatz, die gegen Ende des Jahrzehnts dann in diesem Buch erklang. Und ich habe ein Zitat auch mal mitgebracht. Tari, tari, tara, schrumm, tsching, da. Also so wird da lautmalerisch der Orchesterklang in der Stadt, aber auch Lautsprecher, das Klingeln der Straßenbahn, das Quietschen von Reifen, also etwas geht auch in die Literatur ein, weil die Zeitgenossen das einfach als ungeheure Neuerung wahrgenommen und aufgeschrieben haben.
Aber war diese Wahrnehmung tatsächlich immer so begeistert? Oder wenn man es mal anders fragt, leben wir heute in Zeiten so anschwellender Lautstärke und Beschleunigung, wie es vielen Menschen vorkommt?
Nein, ich glaube eigentlich durchaus nicht, denn was auch dazu gehört, ist, dass die Menschen auch damals schon regelrecht entnervt waren von der Veränderung dieser urbanen Soundscapes, wie wir das nennen, also der Klanglandschaften. Es gibt ein Zitat des expressionistischen Dichters Kurt Pintus, der in einem Essay mit dem bezeichnenden Titel »Die Überfülle des Erlebens«, also die Überfülle, geschrieben hat, welch Trommelfeuer von bisher ungeahnten Ungeheuerlichkeiten prasselt seit einem Jahrzehnt auf unsere Nerven nieder. Und in anderen Gedichten ist also von Lärm als Schmerzäußerung die Rede. Und Ralf Schock hat das mal so ausgedrückt, dass die klanglichen Begleiterscheinungen der Industrialisierung eigentlich damals schon als unerträgliche Zumutung auch empfunden worden sind, als er sich solche Zeugen der Epoche nochmal vor Ohren gefunden hat. Und ich glaube, dass deswegen dieses Crescendo, diese Wahrnehmung, dass alles immer lauter, immer schriller wird, immer schneller, dass das so gar nicht stimmt.
Aber hatte das Konsequenzen auch für unsere Zeit, diese Wahrnehmung?
Würde ich auch sagen, weil schon Ende der 20er Jahre auch daraus Maßnahmen abgeleitet wurden. Die Gesundheitsämter haben sich also etwa mit Lärmbelastung befasst. 1925 wurde das Dezibel als Maßeinheit für Lautstärke von Schall eingeführt, aber eben auch immer bezogen auf das menschliche Gehör. Und der Soundhistoriker Daniel Morath hat das mal in dem Buch Sound des Jahrhunderts ausgeführt, wie also Ärzte, Neurologen, auch Ingenieure der Akustik sich dann regelrecht der Lärmbekämpfung als einem neuen Handlungsfeld gewidmet haben. Und vor diesem Hintergrund ist mein Eindruck, dass diese Lärmschutzverordnungen und Ruheabteilungen und was wir heute so alles haben, was daraus hervorgegangen ist, Clubverdrängung und so weiter, dass unsere Zeit eigentlich im Vergleich ein bisschen wie in Watte gepackt erscheint. Und in den 20er Jahren hat es dann doch weitaus mehr gerührt als heute, klanglich, wahrscheinlich aber auch politisch.
Bodo Mrozek mit ein paar Hintergrundinformationen zum aktuellen 20er-Jahre-Hype.